Herzlich willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Andrea Schudock, ich bin Volontärin bei der Ärztezeitung. Rund eine Viertelmillion Menschen in Deutschland könnten von der myalgischen Enzephalomyelitis bzw. dem chronischen Fatigue-Syndrom betroffen sein, schätzt die Deutsche Gesellschaft für MECFS. Bei zahlreichen Betroffenen soll die Erkrankung so stark ausgeprägt sein, dass sie nicht mehr das Haus verlassen können. Jahrelang wurde die Erkrankung als einfache Müdigkeit stigmatisiert, kritisieren Betroffenenverbände. Ich spreche heute mit Dr. Tobias Christmann. Er promovierte in der Psychologie und arbeitete unter anderem als selbstständiger Dozent. Heute ist er von MECFS betroffen und engagiert sich beim Fatigatio Bundesverband MECFS. Wir sprechen über seinen persönlichen Erkrankungsweg, aber auch darüber, was er sich von Ärzten im Umgang mit seiner Krankheit wünscht. Guten Tag, Herr Dr. Christmann.
Ich grüße Sie.
Fangen wir vielleicht mal ganz von vorne an. Wie lange haben Sie denn bereits MECFS und wie war Ihr Krankheitsverlauf?
Ich bin seit 2014 an MECFS erkrankt, habe das Glück, dass ich relativ schnell, schon im Jahr 2018, die Diagnose bekommen habe. Los ging das Ganze im Prinzip mit einer ganz banalen Erkältung, die dann im Prinzip nicht mehr wegging. Und es wurde dann immer schlimmer. Mein Hausarzt hat mich dann natürlich erst durchgecheckt, überwiesen an diverse andere Ärzte. Und irgendwann war es so, dass mein Internist dann draufkam, im Prinzip passen alle meine Symptome, weil das so diffus war, auf dieses Krankheitsbild, was dann zur Folge hatte. Er wollte es dann bestätigt haben von jemand, der Spezialist ist, hat mich dann an die Charité überwiesen, zur Frau Professor Scheibenbogen. Damit man dort aber überhaupt ankommen darf, sind ganz viele Ausschlussuntersuchungen erstmal nötig, die dann im Vorfeld durchgeführt wurden. Also sei es Ausschluss, dass kein Krebs vorliegt, was halt eine Fatigue bedingen kann. Und das dauert relativ lang. Mein Vorteil ist, als Privatversicherter habe ich auch relativ schnell Termine bekommen und hatte dann eben diese Vorgaben, dass mich die Charité überhaupt nimmt, relativ schnell erfüllt. Und mittlerweile ist es auch so, die Charité nimmt gar nicht mehr Patienten auf außerhalb von Berlin-Brandenburg. Ich komme selber aus Bayern, hatte also das Glück, dass ich einer der letzten Patienten war, die da noch vorstellig werden durften. Und hatte dann eben im Februar, glaube ich, 2018 Termin in der Charité, kam dann dort an und Frau Professor Scheibenbogen hatte im Vorfeld bereits natürlich von meinem Hausarzt alle Unterlagen übersandt gekriegt, hat sich mit dem Fall schon beschäftigt und hat dann noch ein paar Untersuchungen gemacht und ein ausführliches Anamnesegespräch, noch Laborwerte. Und für sie war dann ganz klar, das ist ein chronisches Erschöpfungssyndrom.
Sie sagen gerade, Sie sind privatversichert, haben deshalb auch innerhalb von dieser kurzen Zeit von einem Jahr die Diagnose bekommen. Sie sind ja auch gut vernetzt in verschiedenen Verbänden. Haben Sie von anderen Betroffenen, die nicht privatversichert sind, hier andere Geschichten erfahren?
Ja, dadurch, dass wir die größte Organisation sind mit den meisten Betroffenen, mit über 2000 Betroffenen, kriege ich tagtäglich mit, wie schrecklich es ist, weil es einfach viel zu wenig Ärzte gibt, die das Krankheitsbild kennen. Und selbst wenn sie es kennen, trauen sie sich nicht, es zu diagnostizieren, weil es gibt halt nicht diesen einen Blutwert, den ich abnehme und dann sage, es ist das Krankheitsbild, sondern es läuft über Ausschlussdiagnosen und viele Ärzte sind da einfach unsicher, was aber ganz schrecklich für den Patienten ist, weil dann natürlich eine Odyssee losgeht mit, man versucht ja wieder gesund zu werden und das Problem ist, man wird relativ schnell psychiatrisiert, dass man sagt, es ist psychosomatisch, was es aber nicht ist. Also was ist ganz häufig mit einer Depression verwechselt, war bei mir auch so. Ich war dann auch beim Psychiater, der dann natürlich sagt, ja, das ist eine ganz normale Depression und ist es aber nicht, weil wenn ich eine Depression hätte, würde ich ja ganz andere Symptome haben. Alle CFS-Erkrankten, die ich kenne, die sind aktiv, die versuchen rauszufinden, was sie haben. Die wollen Sport machen und kriegen dann eben den Crash.
Genau, bevor wir jetzt darüber sprechen, wie die Diagnose stattgefunden hat und mit welchen Ärzten Sie in Kontakt kamen, würde ich noch einmal einen Schritt zurückgehen. Hm? Welche Symptome haben Sie denn ganz konkret heute mit Ihrer Erkrankung?
Genau, also der Name chronisches Erschöpfungssyndrom ist eigentlich völlig falsch, weil es geht hier gar nicht wirklich um die Erschöpfung. Das Schlimme ist eigentlich die Belastungsintoleranz, die man hat. Das bedeutet, der Körper hat einfach zu wenig Energie. Wenn man sich die Forschungen der Uni Würzburg anschaut, hat sie auch festgestellt, dass die Mitochondrien, die Kraftwerke in den Zellen nicht so wirklich arbeiten und so weiter. Und die Problematik ist eben, wenn man etwas tut, sei es geistig, sei es körperlich, dann verbraucht der Körper Energie und man merkt aber nicht sofort, dass die Energie am Limit ist. Das bedeutet, man kriegt den in Anführungszeichen Strafzettel für sein zu viel ausgegebene Energie, kriegt man erst 1-2 Tage später und dann ganz massiv. Und das bedeutet, es verschlimmern sich alle Krankheitszeichen. Und Sie können sich vorstellen, wenn dem Körper Energie fehlt, funktioniert halt gar nichts mehr. Es geht bei mir los. Also es fühlt sich an, wie wenn du die stärkste Grippe hast mit Gliederschmerzen, du bist erschöpft, man hat Nachtschlafstörungen, dann habe ich die ganze Zeit permanent Muskel- und Gliederschmerzen, Gelenkschmerzen teilweise, dann kommen Kopfschmerzen dazu, Problematik, dann auch Reizdarmsymptomatik mit allem, was man sich vorstellen kann. Man braucht, wenn es dumm läuft, sofort eine Toilette, weil man sofort aufs Klo muss. Dann, was jetzt gerade wieder einsetzt, Konzentrationsprobleme. Wenn ich was aufzählen möchte, das hätte ich früher nie gehabt, dass ich mir dann überlegen muss, was ich sage. Sowas ist ganz schlimm. Mir fallen Wörter nicht mehr ein, die ich jeden Tag verwendet habe, gerade für mich als Pädagoge im Unterricht. Du stehst da bei Fächern, die du immer unterrichtet hast, was aus dem FF kam, fallen dir einfache Begriffe nicht mehr ein. Oder du verlierst während dem Sprechen den roten Faden, weißt gar nicht mehr, was gefragt wurde.
Sie haben dann, jetzt... Achso,
Ja, Sie wollten nachfragen?
Nee, sagen Sie weiter.
Okay, genau. Jetzt sind wir wieder bei diesem Fadenproblem. Gliederschmerzen, Reizdarm, dann geht's los. Urologische Probleme. Du musst ganz oft aufs Klo, kannst teilweise das Wasser nicht mehr halten. Dann Lichtempfindlichkeit, wenn die Sonne scheint oder nachts, wenn ich Auto fahre, muss ich das Display vom Radio ausmachen, weil es zu sehr blendet. Das sind Punkte, das kann sich ein normal Gesunder nicht vorstellen. Dann eben noch was Schreckliches, diese Kurzatmigkeit, die man entwickelt. Du kannst keine Treppe mehr laufen, ohne dass du Pausen machen musst. Oder ich habe Tage, da schaffe ich es nicht mal zum Einkaufen in den Supermarkt, weil der Weg vom Parkplatz einfach ins Geschäft schon zu weit ist. Und das ist einfach ganz schrecklich. Also es ist im Prinzip der ganze Körper betroffen. Herzrasen, dann auch die Palpitationen, also man merkt dann seinen eigenen Herzschlag. Blutdruckschwankungen, dir wird schwindelig im Stehen, du musst dich dann sofort hinsetzen oder hinlegen, weil dann eben das Blut abrauscht. Ganz schrecklich.
Also mit Sie da dieser Fülle an Symptomen sind Sie ja dann zuerst zu Ihrem Hausarzt gegangen, schließlich zum Internisten weiter und dann zu der Spezialistin an der Charité. Mhm. Zu welchen Problemen kam es denn beim Umgang mit dieser Krankheit von Seiten der Ärzte Ihrer Meinung nach?
Die Problematik ist grundsätzlich, dass sich die Ärzte einfach oft nicht damit auskennen oder veraltetes Wissen haben und denken, es ist eine psychische Erkrankung. Und dementsprechend funktioniert natürlich auch die Therapie nicht. Was bei mir dann war, nachdem die Diagnose gestellt wurde, ja, könnte eine Depression sein, wurde ich natürlich auch psychisch behandelt, in Anführungszeichen. Im Endeffekt hat es aber überhaupt nichts gebracht. Das Einzige, was war, wenn ich halt zur Therapie gefahren bin, die Gesprächstherapie, habe ich dann mit dem Menschen eine Stunde geredet und im Endeffekt war ich dann die nächsten 2 Tage platt, allein von der Anstrengung.
Und was hätten Sie sich stattdessen gewünscht?
Stattdessen hätte ich mir gewünscht, dass man sofort das Krankheitsbild erkennt und mir dann sagt, das Einzige, was halt hilft momentan, ist Pacing. Pacing bedeutet, deine persönlichen Energievorräte so einteilen, dass es funktioniert und dass die Ärzte das auch akzeptieren. Weil Beispiel, ein Arzt, der Endokrinologe, bei dem ich war, der hat dann ganz gesagt, jetzt könntest du dann schon mal wieder arbeiten. Das ist halt keine Art und Weise, wenn du eh arbeiten willst. Ich war früher ein Workaholic. Ich habe ganz viel gearbeitet. Arbeit war mein Leben eigentlich. Ich mache es auch gern. Also ich hatte auch immer das Glück, ich hatte Berufe, die mir wirklich Spaß gemacht haben. Ich hatte dort keinen Stress, also auch kein Burnout oder so irgendwas, was dann schon mal im Raum stand. Und wenn dir dann der Arzt natürlich sagt, ja, jetzt stell dich nicht so an, das ist halt einfach, also das geht gar nicht, egal was für ein Krankheitsbild ich habe, grundsätzlich.
Ist Ihnen so eine Reaktion von Seiten der Ärzte auch schon mal vor Ihrer Diagnose entgegengebracht worden?
Nein, also grundsätzlich nicht. Ich bin ja selber aus dem medizinischen Bereich auch. Ich habe Zivildienst im Rettungsdienst gemacht und kenne eigentlich alle Ärzte, unter anderem auch diesen Endokrinologen. Und sowas ist mir vorher noch nie passiert. Also da bin ich zum Arzt gegangen, dann wurde ich ernst genommen. Ich hatte mal einen Helicobacter, dann hat man halt einfach einen Test gemacht, dann hast du dein Antibiotikum gekriegt, dann war es wieder gut. Und mein Hausarzt, der hat gleich von Anfang an gesagt, ich weiß nicht, was du sagst, sag mir, was du brauchst. Der war ehrlich, der hat einfach gesagt, ich bin mit meinem Latein am Ende. Und das hat mir viel mehr gebracht, ihm dann zu sagen, gut, wo, was macht Sinn, wo soll ich hingehen, zu überweisen. Der hat mich dann eben zum Internisten und der ist dann draufgekommen. Und dann natürlich die ganzen Ausschlussdiagnosen.
Sie haben gerade selber gesagt, dass Sie im Rettungsdienst mal tätig waren. Im Medizinstudium haben Sie auch mal angefangen und schließlich in der Psychologie promoviert. Ich kann mir also gut vorstellen, dass Sie sich durchaus auch während der Diagnosefindung selber mit verschiedenen Krankheitsbildern auseinandergesetzt haben, die vielleicht passend gewesen sein könnten. Wie haben denn die Ärzte reagiert? Haben Sie die Ärzte konkret mit Ihren eigenen Recherchen konfrontiert? Und wenn ja, wie haben die darauf reagiert?
Ja, also es war bei meinem Internisten war es so, da sind wir im Prinzip gemeinsam draufgekommen aufs Krankheitsbild. Und der war ganz positiv. Also der hat gesagt, super, weil ich dann mich natürlich auch selber schlau gemacht habe, nachdem wir den Verdacht hatten. Das war ganz klasse. Mein Hausarzt im Nachgang sagt auch, ja, macht alles Sinn. Wo ich echt Probleme hatte, war teilweise in Kliniken, weil ich dann natürlich teilweise, wenn du es nicht weißt, du machst natürlich dann deinen ganzen Tag weiter, du versuchst wieder zu arbeiten, kriegst dann einen Crash. Und in meiner Verzweiflung war das dann wirklich so, ich hatte dann solche Atemnot, dass ich natürlich Kollegen vom Rettungsdienst gerufen habe. Und dann kommt halt ein Notarzt, der dich dann anschaut und sagt, ja, das ist psychisch und so weiter. Dann kommst du ins Krankenhaus, dann kommt der Neurologe und sagt, ja, ich finde nichts, weil die Sache ist, du kommst in die Klinik, dort lassen sie dich dann zwangsläufig, weil es zugegangen ist, wie relativ stark, lag ich dann eben erstmal 3 Stunden in der Notaufnahme, bis ich dann behandelt wurde. Und in diesen 3 Stunden regeneriert sich natürlich der Körper schon wieder zum Teil. Und dann hast du natürlich keine Symptome mehr. Und dann kommt natürlich der Psychiater und sagt, ja, muss psychosomatisch sein, weil sie haben ja jetzt keine körperlichen Beschwerden mehr. Und schrecklich, dann wird dir unterstellt, es ist was Psychiatrisches, wo ich ja, wie Sie gesagt haben, ich habe in Psychologie promoviert. Ich selber weiß, die Symptome passen nicht zu einer Depression oder zum Burnout oder sowas. Also ich habe über Stress im Rettungsdienst promoviert mit Schwerpunkt auf Burnout und so Kram. Das heißt, ich kenne mich dann schon aus, würde ich jetzt einfach mal sagen, ohne hochstapeln zu wollen.
Könnte sich da vielleicht ein Arzt von Ihnen auch belehrt gefühlt haben?
Nein, weil ich eigentlich das nie so rübergebracht habe. Ich habe dann nur gesagt, ich glaube, ich habe ja nie raushängen lassen, dass ich irgendwas mit Psychologie am Hut habe. Es war beispielsweise einmal im Klinikum so, nach mir wurde wieder die 3. psychosomatische Klinik empfohlen. Und am Ende fragt dann der Arzt, in was haben Sie denn Ihren Doktortitel? Und dann sage ich in Psychologie und dann entglitten dem alle Gesichtszüge, weil ich dann nur noch beigefügt habe und ich glaube Ihre Diagnose nicht. Und es war sehr interessant, diese Reaktion zu sehen eben. Also war sehr spannend für mich.
Wie ging es dann weiter? Also wie hat der Arzt dann weiter verfahren?
Ja, im Prinzip war dann ganz schnell die Behandlung vorbei und man hat mich dann natürlich aus der Notaufnahme entlassen, weil die Schwindelanfälle, die ich damals dem CFS noch nicht zuordnen konnte, so 100%, waren dann natürlich wieder weg, weil ich eben die Zeit in der Notaufnahme verbracht habe, bis ich halt ja einigermaßen wieder aufrecht gehen konnte.
Kommen wir vielleicht mal jetzt in die Gegenwart. Also wie sieht es im Moment aus? Wie sieht Ihre Therapie aus? Und wie oft sind Sie noch beim Arzt?
Also grundsätzlich gibt es ja keine Therapie, es gibt ja keine Behandlungsmöglichkeiten. Das Einzige, was ich machen kann, ist, meine Energie zu schonen. Das mache ich, indem ich mir wirklich klare Zeitpläne mache, was ich wann mache. Ich nehme mir für den Tag immer nur bestimmte Dinge vor, die ich tue und hoffe, dass nichts Unerwartetes dazwischen kommt. Dann versuche ich so gegen die Schlafstörungen, hilft bei mir persönlich, nachdem wir relativ lang ausprobiert haben, welche Medikamente könnten funktionieren, hilft bei mir medizinisches Cannabis relativ gut. ist jetzt nicht für CFS natürlich verschrieben, aber es hilft auch gegen Restless Legs, die ich mit dazu habe, und auch gegen den Reizdarm. Und drum ist das momentan meine Therapie. Ich nehme zum Schlafen und gegen den Reizdarm eben Dronabinol-Tropfen und Nahrungsergänzungsmittel, die von der Charité auch empfohlen werden, weil man eben noch nicht weiß, warum die Mitochondrien nicht so wirklich funktionieren, aber die halt manche Nahrungsergänzungsmittel empfehlen, weil dann der Energiehaushalt besser ist. Und sonst ist es eigentlich, du musst selbst schauen, wie du deine Energie einteilen kannst.
Und Sie stehen noch im engen Austausch mit den Spezialisten der Charité oder funktioniert das jetzt alles über Ihren Hausarzt?
Im Prinzip funktioniert alles über einen Hausarzt, weil die Charité stellt nur einmal die Diagnose. Die haben gar keine Zeit, die Vielzahl an Patienten zu betreuen. Das funktioniert nicht. Die stellen einmal die Diagnose, machen die Sicherung, dass es wirklich das ist. Und dann bist du eigentlich wieder entlassen. Und ganz ehrlich ist das Problem, dass auch mein Hausarzt nicht weiß, was er wirklich tun soll, weil es ja, wie gesagt, keine Forschung gibt oder gab. Jetzt wurden ja ein paar Gelder freigegeben, auch im Hinblick auf Long-Covid oder Post-Covid. Und wie gesagt, man versucht sich immer selber irgendwie schlau zu machen und probiert dann eigentlich aus, was könnte bei mir funktionieren oder was funktioniert bei mir. Und da ist es für mich wirklich ein großer Vorteil, dass ich wirklich einen Arzt habe, der dafür offen ist und der sich auch meine Probleme anhört und dann auch sagt, ja, das macht Sinn für mich, wir probieren das aus. Der hat da auch keine Angst davor, weil rein theoretisch ist der Dronabinol für CFS ein Off-Label-Use. Aber ich habe halt gesagt, ja, wegen dem Reizdarm auch probieren und wegen den chronischen Schmerzen. Und sagt er, ja, das probieren wir aus. Allerdings hast du dann natürlich wieder das Problem bei diesem medizinischen Cannabis. Man muss bei der Krankenkasse beantragen, was mordsmäßiger Aufwand natürlich auch wieder ist. Und die Therapie muss natürlich schulmedizinisch gesehen schon ausgereizt sein. Die Problematik bei so schulmedizinischen Medikamenten ist, das wusste ich vorher auch nicht, das ist auch der gleiche Grund, warum man keinen Alkohol verträgt. Im Nachhinein, wenn du es weißt, ist es sehr logisch. Die Leber verbraucht Energie, wenn sie irgendeine Art von, ich nenne es jetzt mal Giftstoff, Medikament oder Alkohol abbauen muss. Und dadurch, dass aber ja der Leber die Energie fehlt, schafft sie es nicht, das in der richtigen Zeit abzubauen. Darum hatte ich auch das Problem, wenn ich Antibiotikum nehme oder sowas, dass ich halt spätestens am zweiten, dritten Tag alle Nebenwirkungen bekomme, liegt einfach daran, die Leber schafft es nicht rechtzeitig, das Antibiotikum abzubauen und du hast halt dann einfach am zweiten Tag eine maximale Überdosierung. Und in der Charité hat man mir dann gesagt, ja, ganz klar, wenn Sie Medikamente nehmen, fangen Sie mal mit einem Drittel der normalen Dosierung an und schauen Sie mal, was passiert. Und das sind halt wirklich Erfahrungswerte, die von Individuum zu Individuum verschieden sind. Und da muss man eben selber wirklich ausprobieren, was für eine Dosis ich nehme. Also bei mir ist es auch so, wenn ich Kopfschmerzen habe, nehme ich Paracetamol und da fange ich halt dann mal mit 250 Milligramm an und schaue, wirkt schon, reicht schon und dann nehme ich im Zweifel was nach. Weil sobald ich viel nehme, kriege ich natürlich wieder die Nebenwirkungen.
Sie haben es jetzt auch gerade schon mal angesprochen, dass ME/CFS ja vermehrt jetzt auch aufgrund von Long-Covid wieder in den Fokus rückt. Und die Erkrankung erstmalig auch im Koalitionsvertrag, also im Koalitionsvertrag der aktuellen Regierung, aufgenommen wurde. Was erhoffen Sie als Patient sich davon?
Also grundsätzlich erhoffe ich mir, dass unbedingt Mittel, Gelder freigegeben werden für Forschung. Das wäre für mich ganz wichtig. Dann würde ich mir erhoffen, gerade auch mein Privates, dass Richter, Gutachter, Ärzte geschult werden, dass die ihr Wissen auf den aktuellen Stand der medizinischen Forschung bringen und nicht mehr behaupten, das ist psychisch und so weiter und so fort. Also das wäre ganz, ganz wichtig. Also Forschungsgelder bräuchte man, dann muss auch die Krankheit müsste aufgenommen werden in den Lehrplan an den Universitäten von den Ärzten, da ist es ja noch nicht mal drin. Ja, also im Prinzip Forschung, 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 das wäre mein Traum. Und Schulung, Schulung, Schulung für alle, die betroffen und die beteiligt sind. Sei es Ärzte, sei es Pflegepersonal, sei es spezielle Reha-Kliniken, wie gesagt, alle vom Sozialsystem, das Versorgungsamt oder ja, die Ämter für Familie und Soziales, da müssten die Mitarbeiter geschult werden. Dann bräuchte man eine Anpassung des Schwerbehindertenrechts. Man müsste auch noch schauen, dass man das Ganze irgendwie anders finanziert kriegt für Ärzte, weil das Problem natürlich ist, ich verstehe das völlig, wenn der Arzt nur ein bestimmtes Budget hat und jetzt kommt so ein komplexer Fall, gerade Kassenpatient, dass hier einfach auch das finanziert wird, wenn der Arzt sich mehr Zeit nimmt für diesen Patienten. Das wäre für mich ganz wichtig.
Genau, jetzt vom großen Ganzen nochmal als letzte Frage. Eine Take-Home-Message für unsere Hörerinnen und Hörer, von denen ja auch viele Allgemeinmediziner und Allgemeinmediziner in hausärztlichen Praxen sind. Was möchten Sie Hausärzten zum Thema ME/CFS mit an die Hand geben?
Ich würde bitten, ganz wichtig, dass man sich aktuell nochmal informiert über den aktuellen Wissensstand der Erkrankung und dass man wirklich diese Belastungsintoleranz ganz einfach in einem Anamnesegespräch abfragen kann und dass auch hier der Unterschied zu einer Depression ganz klar hervorgeht. Wenn der Patient mir erzählt, ich möchte das machen, was ich früher gemacht habe, sei es jetzt meinen normalen Beruf oder Sport, und wenn ich das mache, dann geht es mir einfach 24 Stunden später so schlecht, dass ich nichts mehr machen kann. Dann sollte der Arzt hellhörig werden und sollte einfach drauf hören, oh, da gab es ein Krankheitsbild, ME/CFS, gucke ich doch mal. Und es wird so sein, dass die DGAM, die Leitlinie Müdigkeit, wird gerade überarbeitet. Und hier war auch die Charité mit beteiligt und auch die Patientenorganisationen. Dann bitte einen Blick in die neue Leitlinie Müdigkeit werfen. Da gibt es dann auch einen Anamnesebogen und den dann dem Patienten mitgeben, dass den der Patient ausfüllt und dann sich nochmal Gedanken darüber machen.
Dann blicken wir beide mal gespannt auf die neue Leitlinie und ich bedanke mich für das Gespräch, Herr Dr. Christmann, und wünsche Ihnen alles Gute.
Ich danke Ihnen.
Tschüss.
Tschüss.